Warten wir noch schnell, bis die großen und kleinen Kinder in den Räumen sind. Finde ich super, dass wir für jede Altersgruppe Gottes Wort auf Art und Weise weitergeben, wie man das verstehen kann. Und ja, egal, ob du heute zum ersten Mal bei uns bist oder schon viele Male da warst, auch ich hoffe, dass du heute etwas von Gott und von seinem Wort der Bibel verstehen kannst. Diese Woche hat ein Gebet unsere Nation ein bisschen in Aufruhr gebracht. Das für unseren Ex-Kanzler gebetet worden ist bei einer christlichen Großveranstaltung in Wien, das haben viele Leute als sehr kritisch gesehen. Und ich möchte jetzt nicht darüber reden, ob es weise war oder nicht, dass man Ex-Kanzler Kurz dazu einlädt, oder ob es weise ist, dass man so eine Veranstaltung macht und wer da alle beteiligt hat. Über das möchte ich heute nicht reden, das sage ich gleich. Meine Meinung könnt ihr später bei einem Café dann vielleicht erfahren. Aber bei dem, was die Leute darüber gesagt haben, ist mir eines aufgefallen. Viele Leute heutzutage haben keine Ahnung mehr, was es eigentlich heißt zu beten. Und da sind Rückmeldungen gekommen, die haben mich überrascht, ja. Da haben einige Leute gesagt, naja, Jesus sagt, wir sollen in unserem stillen Kämmerlein beten. Das heißt, es ist falsch, wenn wir jetzt im Gottesdienst beten. Da werden Bibelverse aus dem Kontext gerissen, ohne dass man eine Ahnung hat, wo es im Gebet geht. Manche Leute sagen, naja, es ist generell falsch, dass man für einen Politiker gebetet hat. Auch da müssen wir widersprechen als Christen, weil Gottes Wort sagt uns etwas anderes. Und dann hat es Leute gegeben, die haben gesagt, naja, das gebetet wird okay, aber muss man da die Hände in die Höhe geben? Das ist ja auch etwas Komisches. Und auch da wieder wird übersehen, dass das eigentlich durchaus eine jüdische und christliche Form des Gebetes ist. Mir ist aufgefallen, viele Leute, die da ihren Senf dazugegeben haben, haben keine Ahnung, wer eigentlich Gott ist, was es heißt, dass wir beten, dass wir mit ihm kommunizieren. Und da, finde ich, trifft es sich sehr gut, dass unser vorgegebener Predigttext heute auch von einem Gebet spricht. Wir sind ja im Epheserbrief und wir schauen uns jede Woche ein Kapitel oder ein halbes Kapitel in diesem Brief an. Und heute wollen wir uns das Gebet des Paulus im Kapitel 3 anschauen. Das ist das dritte Kapitel, Verse 14 bis 21. Und wir wollen heute anhand dieses Gebetes sehen, zu wem betet der Paulus eigentlich? Was ist sein Anliegen? Und wieso macht er das? Und ich denke, dass wir dadurch auch etwas für unsere Gebete lernen können. Und das ist jetzt ganz egal, ob du ein Kritiker bist und vom Gebet eigentlich nicht so viel hältst und vielleicht auch solche Sachen geäußert hast letzte Woche und oder ob du heute als Gast hier bist und dir das einfach mal anschauen möchtest, was denken eigentlich die Christen, was heißt es, dass sie beten? Oder auch wenn du einer unserer, ich sag mal, routinierten Beter bist, ja, haben wir ja auch einige in der Gemeinde und das ist ein wirklicher Segen. Ich glaube auch, für euch wird da etwas in dieser Predigt sein, was euch anspricht. Das hört sich jetzt sehr nach den Grundlagen über das Gebet an, aber ich glaube, dass es durchaus einen Tiefgang hat, was wir heute da in diesem Gebet erkennen werden. Ich möchte mal anfangen, dass ich den ersten Vers dieser Stelle lese. Das ist Vers 14 im Epheserbrief Kapitel 3. Paulus spricht da: Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Ja, was ist das alles, was er sich da vor Augen haltet? Für diejenigen von euch, die in den letzten Wochen da waren, wir haben uns im Epheserbrief unter anderem mit der Frage beschäftigt, was heißt es jetzt, dass Jesus gekommen ist für die Juden und auch für die, die nicht zu Gottes erwählten Volk der Juden gehört haben? Was heißt es, dass Gottes Heil jetzt in Jesus für alle Menschen offen ist, dass alle Zugang haben zu Gott durch Jesus? Und als Reaktion auf das betet Paulus hier dieses Gebet. Wir haben das in Kapitel 2 schon gehört und auch im dritten Kapitel hat Paulus dann davon geredet, dass er ein besonderer Gesandter an alle ist, die noch nichts von Gott gewusst haben. Die Heiden, die Griechen, die Römer und andere Völker, zu denen ja auch die meisten von uns wahrscheinlich gehören. Das heißt, dieses Gebet, was wir hier heute sehen, ist eine Reaktion auf die Tatsache, dass Gottes Heil allen Menschen offen ist und dass Paulus, wie er selbst gesagt hat, der sich als allerletzten bezeichnet hat, dass durch seinen Dienst trotzdem ein Segen da war. Also es ist ein Gebet als Reaktion auf etwas, was Gott gemacht hat. Und ich denke, das ist schon eine erste kleine Lektion für uns. Beten, das macht nur dann Sinn, wenn wir für etwas beten, was Gott uns offenbart hat. Was Gott gemacht hat, was er in seinem Wort sagt. Unser Gebet muss in Einklang sein mit dem, was Gottes Willen ist. Aber was sagt diese Bibelstelle überhaupt über Gott? Zu wem beten wir? Und wenn du jetzt ein Kind oben im Kindergottesdienst fragst, ist ja klar, Jesus, Gott, wir beten zu Gott. Aber was heißt das für uns? Paulus sagt hier, er kniet vor dem Vater nieder. Er bezeichnet Gott als seinen Vater. Und weiter in Vers 15 sagt er, der Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Der Vater, der uns erschaffen hat. Wortwörtlich hier, der jedem seinen Namen gibt. Und auch das Wort, das für Familie hier verwendet wird, das ist verwandt mit dem Wort für Vater. Wir haben ja auch gerade den Vatertag vor 2 Wochen gefeiert. Und auch da sind wir auf die Straße gegangen und haben Menschen daran erinnert, was es heißt, dass wir einen himmlischen Vater haben. Und dass er der perfekte Vater ist. Und dass wir seine Kinder sind, einerseits, weil er jeden einzelnen von uns geschaffen hat, aber noch mehr, wenn wir zu ihm kommen. Im Gebet, im Vertrauen. Und wenn wir Christen werden, wenn wir dem vertrauen, was er für uns gemacht hat, dann werden wir ein Teil seiner Familie, auf eine ganz besondere Art und Weise. Die Bibel benutzt ja die Worte Adoption zum Beispiel dafür. Ja, wir werden neu eingegliedert in seine Familie. Und wir sind jetzt seine Kinder, die zum Vater kommen dürfen. Und wir wissen, dass er uns ganz genau kennt, dass er weiß, was wir brauchen und dass er uns das geben wird. In der Bibelstelle steht auch noch über den Vater in Vers 16, dass er unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Seine reichliche Herrlichkeit. Und ich denke, das kann man als die Zusammenfassung seines Wesens sehen. Seine reichliche Herrlichkeit, alles, was er ist, seine Gnade, aus der er in Liebe alle guten Gaben gibt, seine Geschenke, alles, was wir brauchen, das ist seine reichliche Herrlichkeit. Und zu diesem Vater betet Paulus hier, weil Gott der Schöpfer ist, der Vater von allen, aber ganz besonders von denen, die zu ihm kommen und der uns seine Gaben gibt. Deswegen ist es überhaupt möglich, dass wir zu ihm beten. Und Paulus ist sich dessen hier voller Ehrfurcht bewusst. Er hat ja ganz am Anfang gesagt, ich beuge meine Knie, ich komme anbetend vor den Vater. Ich möchte ganz kurz einen Kommentar machen zu dem, was er hier mit den Knien meint, über die Haltung im Gebet. Ja, ich habe ja auch vorhin gesagt, manche Leute sagen, es ist falsch, dass man die Hände hebt beim Gebet oder auflegt oder etwas. Also die Haltung, das kann durchaus etwas sein im Gebet, wo Leute unterschiedliche Meinungen haben. Haben vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem muslimischen Jungen, die Selin war auch dabei, und da haben wir über das Gebet und über die Haltungen geredet. Und ihr wisst ja vielleicht, im Islam sind die Haltungen ganz, ganz wichtig. Da geht es um besondere Abläufe, um die Waschungen davor und alles Äußerliche, das zeigt, dass man es ernst meint vor Gott. Und dieser Junge hat gesagt, naja, im Christentum ist es wahrscheinlich ähnlich. Ihr müsst halt eure Hände falten. Und das ist auch so ein Zeichen, wenn ihr eure Hände faltet, dann kommt sie vor Gott. Die Selin hat dann gesagt, naja, aber ich bete manchmal beim Autofahren, wie soll denn das gehen, dass ich meine Hände falte? Und der Junge hat gesagt, naja, du kannst ja auch mit den Knien lenken, mein Papa macht das auch immer. Ich finde es da gut und wichtig, gerade bei Muslimen und bei Leuten, die vielleicht in einem sehr religiösen Denken drinnen sind, dass wir betonen als Christen, dass wir frei, offen und ehrlich in jeder Situation zu Gott kommen können. Dass es nicht unbedingt darauf ankommt, ob unsere Hände jetzt gefalten sind oder ob wir auf die Knie gehen. Aber ich glaube, manchmal haben wir auch in den Freikirchen dann die Tendenz, dass wir zu sehr in die andere Richtung gehen und das komplett vergessen, dass es auch durchaus biblisch ist, dass man mal auf die Knie geht vor Gott. Und wir haben vorhin in einem Lied gesungen, dass wir im Geist vor Gott auf die Knie gehen. Ich glaube, manchmal kann es auch hilfreich sein, dass wir tatsächlich auf die Knie gehen, dass unsere geistliche Haltung der Äußeren entspricht. Nur so als Kommentar oder als Anregung für, vielleicht für euch. Also Freiheit ist wichtig beim Gebet und es soll uns alles offen stehen. Aber manchmal vielleicht kann es auch hilfreich sein, dass man diesem Beispiel von Paulus hier folgt. So, aber jetzt kommen wir zur Hauptsache. Was ist eigentlich das Anliegen? Für was betet Paulus hier? Er betet einerseits um Stärke. Er sagt, Gott möge euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke geben, den inneren Menschen in euch stärken. Und er betet, dass Christus in unseren Herzen wohnt. Also einerseits der Heilige Geist, der uns stärkt, andererseits Jesus Christus, der in unserem Herzen wohnt. Und ich glaube, dass diese beiden Aussagen parallel sind. Wir sagen ja oft, Jesus lebt in dir oder der Geist lebt in dir. Und ich denke, die Bibel meint damit eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Die Tatsache, dass, wie in den Evangelien wir hören, ich abnehmen muss, ich muss kleiner werden, er muss größer werden in mir. Das Alte muss vergehen, das neue Leben, was Jesus uns schenkt, muss größer werden. Nicht mehr ich sitze auf dem Thron meines Herzens, sondern Christus hat den sich geschnappt. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes, der uns Stärke gibt. Und eine Aufgabe des Geistes ist es, dass er Christus verherrlicht, indem er uns die Macht und die Gegenwart des auferstandenen Jesus immer wieder real macht. Und Jesus ist ja bereits, wenn du an ihn glaubst, in deinem Herzen. Später lesen wir dann, dass unser Leben in Liebe verwurzelt und fundiert ist. Und da könnte man auch sagen, ja, weil euer Leben schon in Liebe, in Gottes Liebe verwurzelt und fundiert ist, deswegen wohnt Christus in euch. Weil ihr zu ihm gekommen seid, weil ihr eure Sünden bekannt habt, weil ihr gesagt habt, ich möchte bei dir dabei sein, deswegen lebt er jetzt in dir. Und Jesus kann nicht so einfach ausziehen aus deinen Herzen, keine Angst. Aber ich glaube, es besteht trotzdem die Gefahr, dass wir Jesus manchmal als einen lästigen Untermieter behandeln und nicht als den König, der auf dem Thron deines Herzens sitzt. Und der Heilige Geist gibt uns immer wieder die Kraft und Stärke und macht uns die Gegenwart real. Wir sehen ja auch die Dreieinigkeit Gottes ganz praktisch in einem Gebet. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei Personen und ein Gott. Der Vater wird gebeten, dass er den Geist sendet, dass Christus in unseren Herzen wohnt. Alle drei Personen der Dreieinigkeit in einem Gebet. Und das ist wie bei der Erlösung. Der Vater plant, der Vater schickt, der Vater sendet. Jesus kommt. Jesus führt es aus, er stirbt am Kreuz für uns. Und der Heilige Geist, die Kraft Gottes auch, das neue Leben. Und der Heilige Geist, der lebt dann in uns. Er wendet es an auf uns und er macht es real und geltend in unserem Leben. Und das ist Gottes Plan von Ewigkeit her. Gott ist Liebe, Gott ist Dreieinigkeit in einer Beziehung. Und wenn wir jetzt sagen, wir ein Muslim zum Beispiel, wir glauben an einen Gott, eine Person und nicht an die Dreieinigkeit, dann könnten wir nicht sagen, dass Gott Liebe wäre. Weil was hätte denn Gott vor der Schöpfung gemacht? Sich selbst geliebt? Egoistisch? Er braucht ja die Welt, dass er irgendjemanden lieben kann, aber Gott wäre nicht von Ewigkeit her Liebe. Bei Liebe gehören immer zwei dazu. Aber wir haben hier sogar eine Dreieinigkeit. Drei Personen in Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Weil erst wenn es mehr als zwei Leute sind, bei zwei Leuten ist es ja noch immer exklusiv. Aber bei drei Leuten, da wird es geteilt, die Liebe. Da ist eine Dynamik drinnen in dieser Beziehung. Und erst dann ist diese Beziehung eine, die sich öffnet und ihre Liebe weitergibt an andere. Und so ist es Gottes Plan von Ewigkeit her. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die von Ewigkeit her in einer Liebesbeziehung sind, dass sie diese Liebe mit anderen teilen können. Und Gottes Erlösung ist nichts anderes als das, dass wir in diese Liebesbeziehung hineingenommen werden. Dass Gott uns daran teilhaben lässt, dass seine Liebe sprudelt. Das passiert schon bei der Erschaffung der Welt und das passiert noch viel mehr in allem, was er für uns in der Erlösung gemacht hat. Und das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Das übersteigt unseren Verstand. Deswegen betet jetzt doch Paulus Folgendes, Vers 18. Das wird euch dazu befähigen, dass ihr zusammen mit allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen erfasst. In ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und er betet weiter in Vers 19. Ich bete, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Dass sie auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt wird, das bei Gott zu finden ist. Paulus betet hier, dass wir alle Dimensionen von Gottes Liebe verstehen können und erfahren können. Und das geht einmal nicht alleine, er sagt hier mit allen, die zu Gottes Volk gehören, mit allen Heiligen. Gemeinschaft ist wichtig, weil nur in einer Gemeinschaft kann man diese Liebe dann auch ausleben. Unser Gemeindemotto oder Slogan lautet ja, Gottes Liebe leben. Und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Bekannter Vers in der Bibel. Aber das ist schwer und deswegen brauchen wir immer wieder die Gebete, dass wir das mehr und mehr verstehen, dass Gott uns mehr und mehr von seiner Liebe schenkt, dass wir das an andere weitergeben können. Aber wie können wir überhaupt etwas verstehen, was über das Verstehen hinausgeht? Er betet hier, dass wir das verstehen, was Gott in seiner Liebe für uns gemacht hat, aber er sagt gleichzeitig, diese Liebe, die geht über unseren Verstand hinaus. Ein Bild, mit dem man das vielleicht vergleichen könnte, wäre, stell dir mal vor, du stehst vor der chinesischen Mauer. Du schaust nach links und du kannst gar nicht mal das Ende sehen. Du schaust nach rechts, du kannst nicht das Ende sehen der Mauer. Aber du stehst vor der Mauer. Du greifst die Steine an, du erfährst es. Das Stück vor dir, das ist real. Das hast du wirklich begriffen. Das kannst du angreifen. Genauso ist es mit Gottes Liebe. Es ist unendlich. Du siehst nicht nach links oder nach rechts. Du weißt nicht, wie viel mehr da noch sein kann bei Gottes Liebe. Und es geht immer weiter und weiter und weiter. Nicht so bei der chinesischen Mauer, die hört nach ein paar tausend Kilometer auf. Es ist unendlich. Aber der Teil, vor dem du stehst, das, was du in deinem Leben erfahren hast von Gott, das ist real, das ist praktisch. Das kannst du begreifen. Und Paulus sagt hier, wenn wir Gottes Liebe wirklich verstehen und leben, dann erfahren wir Gottes Fülle. Und die Bibel sagte, dass alle Fülle Gottes in Christus wohnt. Steht im Kolosserbrief. Und wenn wir Christi Liebe verstehen können, wenn er auf dem Thron unseres Herzens wohnt, dann können wir Gottes Fülle in unserem Leben erfahren. Das heißt aber auch, dass Gottes Fülle und seine Perfektion der Maßstab ist für uns. Ein Maßstab, den wir vielleicht nie in diesem Leben erreichen können. Aber Gottes Plan ist es, dass wir in diese Richtung unterwegs sind. Das ist, was die Bibel mit Heiligung bezeichnet, dass wir mehr und mehr und mehr uns an Christus annähern und ihm ähnlicher werden können. Das ist das Ziel. Und dieses Ziel, ja, das schaut in Richtung Ewigkeit und das wird erst eines Tages in der Ewigkeit, werden wir dann wirklich bei Gott sein und ihn sehen und das wird uns verändern. Aber jeder Schritt, jeder Tag ist eine Möglichkeit, eine Chance, dass wir da schon Jesus näher kommen, weil er in uns lebt. Es ist auch eine Herausforderung für die Gegenwart. Täglich in seiner Fülle zu wachsen und seine Liebe mit anderen zu teilen. Das heißt, dass wir seine Vergebung erfahren, weitergeben, dass wir beten, dass wir in Beziehung zu ihm kommen, sein Wort lesen und schauen, was er uns zu sagen hat. Und das geht auch nur in Gemeinschaft. Und deswegen könnte man das Gebet von Paulus hier so zusammenfassen, dass es ihm hier um eine Gemeinschaft geht, in der Gottes Liebe lebt und gelebt wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich horcht sich das ein bisschen utopisch an. Eine Gemeinschaft, in der Gottes Liebe wirklich präsent ist und von allen weitergegeben wird. Das ist doch ein bisschen zu hoch angesetzt. Aber in den letzten zwei Versen des Gebets zeigt uns Paulus hier, wieso das möglich ist. Er preist hier Gott und er sagt, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Er, der unendlich mehr zu tun vermag, als wir jemals bitten oder begreifen können. Ihm gebührt die Ehre, in Jesus Christus und in der Gemeinde. Du kannst Gott nicht um zu viel bitten. Du kannst ihn vielleicht um etwas bitten, was er dann auf eine andere Art und Weise in deinem Leben umsetzt. Dank sei Gott. Ich weiß nicht immer, was am besten ist für mich. Er schon. Aber dein Anliegen ist nie zu groß. Ihm vermag viel mehr zu tun, als wir jemals erbitten oder begreifen können. Wir unterschätzen höchstens seine Macht. Und wenn wir uns dieses Bild von Gott vor Augen führen, dann können wir doch nicht anders, als Paulus zu sagen, ihm gebührt die Herrlichkeit in Jesus Christus und in der Gemeinde. Wir sind ja der Leib Christi als Gemeinde, als Gemeinschaft von Christen und Jesus hat es möglich gemacht für uns. Deswegen kann ich ja sagen, die Ehre in Jesus und in der Gemeinde. Ich möchte jetzt gleich zum Schluss kommen und nochmal ein bisschen was zusammenfassen, was wir hier über das Gebet lernen. Gebet, das geht immer von dem aus, was Gott gemacht hat für uns, was Gottes Wille ist für uns, was sein Plan ist, seine Offenbarung. Und Gebet, da hilft es einem, wenn man sich Gott als Vater sieht. Das heißt nicht, dass es jetzt falsch ist, wenn man zu Jesus oder im Heiligen Geist beten, das meine ich jetzt überhaupt nicht, aber gerade das Bild von Gott als Vater, das kann sehr hilfreich sein für uns. Und egal, ob du jetzt schon lange Christ bist, jeden Tag betest, ich glaube, dir das vor Augen zu führen, dass Gott Vater ist, ein liebender Vater, der genau weiß, was du brauchst, das kann unglaublich hilfreich sein im Gebet. Aber auch wenn du noch nie gebetet hast und da vielleicht ein bisschen skeptisch bist und dich vielleicht aber mal darauf einlassen möchtest, überleg dir mal, was möchtest du deinem Vater sagen, der dich in- und auswendig kennt? Was möchtest du zu ihm sagen? Unsere Gebete sollen oder können auch immer auf Gottes Liebe ausgerichtet sein. Und ich finde das Anliegen hier in diesem Gebet so ein hilfreiches, weil das ist eines, das man wirklich immer beten kann. Herr, hilf uns, dass wir deine Liebe besser verstehen, dass wir dich besser kennenlernen, dadurch deine Liebe besser verstehen und das dann in unserem Leben einen Unterschied macht. Ich habe auch in der Vorbereitung für diese Predigt in den letzten 2 Wochen, nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig, diese Zeilen des Gebetes für mein Leben gebetet. Vielleicht ist das auch für euch etwas Hilfreiches, dass ihr euch diese Anliegen, dass ihr Gottes Liebe in allen Dimensionen begreifen könnt, probiert. Und dieses Gebet, das ist auch immer etwas Verbindendes. Der letzte Gedanke, Gebet, das verbindet einen, weil wir gemeinsam Gottes Liebe erfahren und gemeinsam Gottes Liebe teilen. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns auch überlegen, was wir beten, für wen wir beten, zu wem wir beten. Aber das Gebet hat in der Bibel einen unglaublich großen Stellenwert. Und wieso auch nicht? Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir mit Gott reden. Das muss uns einmal bewusst werden. Und genau das möchte ich jetzt zum Abschluss tun. Ich möchte jetzt zu unserem himmlischen Vater beten und ich werde ein Gebet sprechen anhand der Zeilen des Bibeltextes hier. Und wenn ihr dem zustimmt, könnt ihr dann am Schluss Amen sagen. Himmlischer Vater, wir wollen zu dir im Gebet kommen. Wir wollen dir danken, dass jede Familie im Himmel und auf der Erde dir dein Dasein verdankt und dass du im Glauben noch mehr unser himmlischer Vater geworden bist und wir deine Kinder. Danke für deine Reichtum und für deine Herrlichkeit und deine Macht. Herr, wir bitten, dass uns du durch deinen Heiligen Geist Kraft und Stärke gibst. Wir bitten, dass uns bewusst wird, dass Jesus in unseren Herzen wohnt. Lass unser Leben immer mehr in seiner Liebe verwurzelt und verankert sein. Und befähige uns, dass wir als Gemeinde, als Christen, als Leute, die zu deinem heiligen Volk gehören, diese Liebe besser verstehen können. In all ihren Dimensionen. Herr, wir wissen, dass deine Liebe über unser Verstehen hinausgeht und dafür möchten wir dir auch danken, weil sonst wärst du nicht Gott. Aber wir als Menschen, als endliche Wesen wollen dich trotzdem bitten, dass wir einen Teil dieser Liebe verstehen und dadurch mehr und mehr deine Fülle in unserem Leben erfahren. Und so, Vater, wollen wir dich preisen, dich, dessen unerschöpfliche Kraft in unserem Werk ist. Du, der so viel mehr tun kannst, als wir jemals bitten oder uns überhaupt vorstellen könnten. Dir gebührt die Ehre in Jesus Christus und in der Gemeinde. in jeder Generation, für immer und ewig. Amen.